Liebe Hörende, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Seichendorfer Kirche. Ich grüße dich, lieber Karlfried, der uns gleich die Barmer theologische Erklärung näher bringen wirst. Karlfried Petri war ja über viele Jahre der Öffentlichkeitsreferent unseres Kirchenkreises. Lieber Karlfried, du hast jetzt das Wort.
Co-Referat ist immer Mist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern, liebe Brüder, 90 Jahre alt wird die Barmer theologische Erklärung in diesem Jahr. Ein runder Geburtstag eines theologischen Dokumentes, das in schwierigen Kirchen- und Glaubenszeiten entstanden ist und bis heute grundlegende Wegweisung gibt für theologisch begründetes Denken und Handeln christlicher Kirchen. Wir tauchen ein in eine Zeit, die uns in mancherlei Hinsicht schwer verständlich ist und die mit ihren eigenen Umbrüchen und Unsicherheiten umgehen musste. Und dabei nehmen wir in der nächsten Stunde auch immer mal wieder das Siegerland mit in den Blick. Der Erste Weltkrieg mit seinen furchtbaren Schrecken ist verloren. Das Deutsche Kaiserreich ist zerbrochen. Der Nationalstolz der Deutschen tief gedemütigt. Es beginnt der Abschnitt der deutschen Geschichte, den wir heute Weimarer Republik nennen. Sie ist das Ergebnis deutschlandweiter revolutionärer Aufstände. Die Mehrheitssozialisten unter Friedrich Ebert übernehmen die Macht. Es finden Wahlen zur Nationalversammlung statt. Erstmals dürfen auch die Frauen wählen. Die in Weimar tagende Nationalversammlung verabschiedet am 11. August 1919 die neue demokratische Reichsverfassung. Erstmals hat Deutschland eine parlamentarische Demokratie und muss lernen, damit umzugehen. Und die Rahmenbedingungen sind alles andere als einfach. Die Nachkriegssituation muss bewältigt werden. Die Industrie wird von der Kriegswirtschaft umgestellt zu einer Friedenswirtschaft. Schon wenige Jahre später, 1923, entwickelt sich eine Hyperinflation unvorstellbaren Ausmaßes. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihr Leben finanzieren sollen. Das Geld hat keinen Wert mehr. Ein Kilogramm Roggenbrot kostet schließlich 233 Milliarden Mark. Wenn Löhne ausgezahlt werden, muss man umgehend haltbare Lebensmittel kaufen. Wenige Tage später kann man sie nicht mehr bezahlen. Die Menschen verarmen, Existenzängste machen sich breit. Die Selbstmordrate, besonders bei älteren Menschen, steigt sprunghaft an. Nur mit großer Mühe und einer Währungsreform bekommt die Regierung die Inflation in den Griff. Und die Politik in der Weimarer Zeit zeichnet sich aus durch Streitereien und Umsturzversuche. Die parlamentarische Demokratie mit ihrem Parteiengezänk wird von vielen abgelehnt. Die Zeit erlebt allerdings auch die sogenannten goldenen 20er Jahre mit einem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwung und auch mit kulturellen Umbrüchen. Doch die Wirtschaftskrise 1929 führt dann den Untergang der Weimarer Republik herbei. Die Amerikaner ziehen nach dem Börsencrash ihre Kredite und Unterstützungen der deutschen Wirtschaft ab. Banken, Industrie und Handel verlieren Geld und Aufträge. In Massen werden Arbeiter entlassen. Die Arbeitslosenquote schießt in die Höhe. Von der Wirtschaftskrise ist das Siegerland besonders betroffen. 1932 sind von 42 bestehenden Erzgruben noch 6 in Betrieb. Durch zahlreiche Betriebsstilllegungen schnellen die Arbeitslosenzahlen in unbekannte Höhen. 1932 sind in Klafeld, dem industriellen Zentrum des Siegerlandes, 70% der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos. Das Wort vom sterbenden Siegerland macht die Runde. In dieser schwierigen Zeit erfährt die NSDAP einen gewaltigen Aufschwung, auch im Siegerland. Man sehnt sich nach einem starken Mann, der den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Adolf Hitler kommt an die Macht und wird am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Wir machen einen Cut und gehen nochmal zurück zum Ende des Ersten Weltkrieges und betrachten die Entwicklung der evangelischen Landeskirchen, besonders der preußischen Landeskirche. Denn nach dem Ersten Weltkrieg entsteht für die evangelische Kirche ein gewaltiger Umbruch. Am 9. November 1918 macht der Reichskanzler Prinz Max von Baden amtlich bekannt, der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Thron zu entsagen. Kaiser Wilhelm II. Verlässt am nächsten Tag das Deutsche Reich und geht früh morgens ins Exil in die Niederlande. Und mit dem Thronverzicht Wilhelms II. Ist die Monarchie am Ende. Und damit verliert die preußische Landeskirche ihr Oberhaupt. In Berlin wird die Deutsche Republik ausgerufen. Im Freistaat Preußen veröffentlicht die neue preußische Regierung umgehend einen Aufruf an das preußische Volk, in dem unter anderem die Forderung von Trennung von Staat und Kirche erhoben wird. Es sind die Sozialisten und die Kommunisten, die ein distanziertes Verhältnis zur Kirche haben und die Religion als Privatsache ansehen. Sie fordern die Abschaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln für kirchliche und religiöse Zwecke. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften, die sollen als private Vereinigungen betrachten werden, die ihre Angelegenheiten selbstständig ordnen. Aus den Reihen der Kommunisten rufen viele zum Kirchenaustritt auf. 9 Monate später, am 11. August 1919, verabschiedet die Nationalversammlung die neue demokratische Reichsverfassung. Sie wird von Reichspräsident Friedrich Ebert unterzeichnet und damit ist die Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben, Artikel 137 Weimarer Verfassung. Und genau auf diesen Artikel bezieht sich heute das Grundgesetz in Artikel 140. Über 1500 Jahre haben Staat und Kirche in der sogenannten Verbindung von Thron und Altar die Geschicke der Menschen bestimmt. Im Zuge der Reformation liegt es an den Landesherren, ob die Untertanen katholisch oder evangelisch sind. Der preußische König ist Summus Episcopus. Er ist oberster Bischof der preußischen Landeskirche. Zu der gehört die preußische Kirchenprovinz Westfalen, also die heutige westfälische Landeskirche, und damit auch das Siegerland. Und nun, die Landeskirche hat kein Oberhaupt von Gottes Gnaden mehr. Wie soll es weitergehen? Wie soll man zu geordneten Kirchenverhältnissen kommen? Was ist denn mit den Kirchenrechten des Königs ohne König? Kirchenvertreter können mit dieser neuen Situation und Freiheit zunächst wenig anfangen. Die meisten Evangelischen sehen die Kirche in ihrer Substanz bedroht. Viele geraten in eine regelrechte Identitätskrise. Wenn die Landesherren nicht mehr an der Spitze der Kirche stehen, wer denn dann? Ein demokratisch gewählter Repräsentant kann doch nicht von Gottes Gnaden auch über die Kirche regieren. Die Einheit von Thron und Altar hätten viele gerne beibehalten. Die westfälischen Synoden und Kirchengemeinden, die werden die Situation etwas anders, eher positiv. Man besinnt sich nämlich auf die presbyterial-synodale Ordnung, also auf ihre eigenen demokratischen, auf ihre eigene demokratische Kirchenstruktur und erkennt dies als ein wertvolles Erbe in dieser Situation an. Man sieht sich nämlich dadurch weiterhin handlungsfähig auf den Presbyterien. Von unten her müsse die Kirche nun gebaut werden. Der Gemeinschaftschrist und Synodale Walter Alfred Siebel, ein Unternehmer aus Freudenberg, er wird uns heute Abend noch öfters begegnen, bringt es auf den einfachen Punkt. Los vom Staat, das ist ein klares Gebot der Stunde für unsere Gemeinden. Für Siebel ist es sonnenklar, kann er doch der Demokratie und dem Parlamentarismus mit dem Parteiengezänk nichts abgewinnen. Sowas lehnt er für den Staat und sowieso für die Kirche ab. Er trauert der Monarchie und dem Kaiser nach. Für ihn ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Rechte des preußischen Monarchen auch hinsichtlich seiner führenden Rolle in der evangelischen Kirche beispielsweise an ein demokratisch legitimiertes Ministerium übertragen würde. Und es sind ja in den Parlamenten die Kommunisten, die Sozialisten, die Atheisten, die gottlosen Bewegungen, die sich da einmischen. In die Belange der Kirche? Es kommt mit der preußischen Staatsregierung zu einer Beständigung der Art, dass die Kirchenrechte des Königs zunächst auf drei von der Regierung zu bestimmenden Minister übertragen werden. Dann soll eine verfassungsgebende Kirchenversammlung zusammentreten und eine neue Kirchenversammlung beschließen. Danach werden das landesherrliche Kirchenregiment und die Befugnisse der drei Minister erlöschen. So kommt es denn auch. Die außerordentliche verfassungsgebende Kirchenversammlung tritt am 26. September 1920 zusammen. Mit diesem Tag geht das Kirchenregiment von den drei Staatsministern und damit letzten Endes vom König auf die Kirche über. Das landesherrliche Kirchenregiment ist damit für die preußische Kirche, für andere ähnlich, somit auch für unseren Kirchenkreis mit seinen Kirchengemeinden beendet. Die Kirchen finden ihren neuen Platz in der Gesellschaft. Die Trennung zwischen Staat und Kirche wird angenommen. Die neue Kirchenverfassung mit ihren Selbstverwaltungsmöglichkeiten wird mit Leben gefüllt. Und dann, wir erinnern uns, kommt nach den empfundenen Wirren der Weimarer Republik und der Wirtschaftskrise Hitler als Reichskanzler an die Macht. Doch bereits 3 Jahre vorher, also 1930, beginnt Hitler einen Vertrauensfeldzug in Richtung Kirchen. Für seine Macht braucht er die Unterstützung der kirchlich-konservativen Wähler. Daher gibt sich die NSDAP als kirchenfreundliche Partei. Einheiten der Sturmabteilungen besuchen in Uniform Gottesdienste. Pfarrer werden zu Fahnenweihen eingeladen und zu Gottesdiensten. Viele Parteimitglieder, die aus der Kirche ausgetreten waren, lassen sich wieder aufnehmen. Es finden Massentrauungen von SA-Leuten statt. Die Taktik geht auf. Sie zeigt bei den Protestanten mehr und mehr Wirkung. Die evangelischen Territorien entwickeln sich zu Hochburgen der NSDAP. Engagierte Kirchenmitglieder setzen sich für Hitler und sein Programm ein. 1931 wird in Thüringen die Kirchenpartei Deutsche Christen gegründet. Es ist eine rassistische und antisemitische Bewegung, die den deutschen Protestantismus an die Ideologie des Nationalsozialismus angleichen will. Dass viele evangelische Christen in Hitler den nationalen Retter sehen, verschafft ihm schon vor der Machtübernahme manche Sympathie. Vielen Frommen, auch vielen Pfarrern fällt es nachher schwer, diese Sympathie zu überwinden. Das schreibt Walter Thiemann von 1940 bis 1946, Pfarrer hier bei uns in Neunkirchen. Die Tagung der Kreissynode vom 19. Juni 1933 in Müsen ist die letzte ordentliche Kreissynode im Kirchenkreis Siegen während der NS-Zeit. Die Synode ist geprägt von der Euphorie über den nationalen Aufbruch und der Diskussion um die kirchliche Neuordnung. Die Kreissynode Siegen, wie die Mehrheit der evangelischen Christen in Deutschland, begrüßt die nationalsozialistische Machtergreifung. Die deutschen Christen kandidieren bei den Kirchenwahlen der preußischen Landeskirche 1932 und erzielen 1/3 der Sitze. Auch die Gemeinschaftsleute sind Hitler zugetan. So Anfang 1934 von Walter Alfred Siebel im Evangelisten, damals eine Auflagenstärke von 7.000 bis 8.000 Exemplaren, wurde also von etwa 24.000 Menschen gelesen. Das ist nicht nichts. Er schreibt, unser Volk stand vor dem Abgrund, als ihm Gott wie dereinst dem Volk Israel seine Richter einen Führer sandte, der uns in höchster Not herumriss aus politischer, wirtschaftlicher und sozialer Not. Das liegt jetzt wie ein großes Wunder hinter uns. Wir danken dem Herrn von ganzem Herzen dafür. Wir danken auch dem menschlichen Führer dafür. Hitler ist jetzt seit einem halben Jahr an der Macht. Die evangelischen Kirchen im Deutschen Reich sollen neu geordnet werden. Gebildet werden soll eine evangelische Reichskirche, die Deutsche Evangelische Kirche. Die EK. Dem Einvernehmen zwischen Kirche und Staat soll auch äußerlich eine angemessene Form gegeben werden. Im Blick war natürlich die Gleichschaltung auch der Kirchen. Dieser Gleichschaltung stehen 28 selbstständige Landeskirchen mit unterschiedlichen Bekenntnissen und Kirchenordnungen natürlich im Weg. Am 14. Juli 1933 werden die neue Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche und das entsprechende Reichsgesetz veröffentlicht. Und diese Kirchenverfassung sieht vor, dass bereits 9 Tage später, am 23. Juli, Kirchenwahlen im gesamten Bereich der Deutschen Evangelischen Kirche stattfinden sollen. Das kommt dann doch überraschend schnell. Die Kirchenwahlen sollen Klarheit bringen über die Kräfteverhältnisse innerhalb der Deutschen Evangelischen Kirche. Das Kirchenvolk soll darüber entscheiden, ob es dem Programm der deutschen Christen zustimmt. Den beteiligten Kirchenparteien bleiben nur ganze 9 Tage Zeit, um sich der Öffentlichkeit mit ihren kirchenpolitischen Zielen zu präsentieren. Gegen den Führungsanspruch der deutschen Christen hat sich bereits einige Monate zuvor Widerstand aufgebaut. Dieser Widerstand hatte einen Namen und heißt Jungreformatorische Bewegung. Auf die Schnelle formiert sie sich für die Kirchenwahlen. Ihr Listenname heißt Evangelium und Kirche. Der ursprünglich vorgesehene Name Evangelische Kirche hat der Reichsinnenminister verboten. Zu dieser Widerstandsgruppe gehörte beispielsweise Otto Riedmüller. Einige Lieder im evangelischen Gesangbuch sind von ihm. Wir denken heute nicht mehr an Otto Riedmüller, wenn wir hören, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und dass es Jahreslosungen überhaupt gibt, hat Otto Riedmüller, wenn man so will, erfunden. Zu dieser Gruppe gehörte Walter Künneth, später Theologieprofessor in Erlangen, Hans Lilje, Landesbischof Hannover, und Martin Niemöller. Karl Heim engagierte sich später. Die Bewegung setzte eine Gegenkraft zu den deutschen Christen, hatte aber keine Chance. Die Glaubensbewegung deutscher Christen erlebt seit Monaten einen großen Zulauf. Zudem wird sie von den lokalen Behörden der NSDAP sowie von deren Parteipresse und Propaganda nachhaltig unterstützt. Sie besitzen die notwendige Organisationsform und wissen den gesamten Parteiapparat hinter sich. Hier bedarf es keiner langen Vorbereitungszeit. Sie profitieren von der knapp bemessenen Frist für den Wahlkampf. Und Adolf Hitler selbst unterstützt die deutschen Christen durch eine Rundfunkrede am Vorabend des Wahltages. Die deutschen Christen haben mit Hilfe der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei durch die Kirchenwahl vom 23. Juli 1933 die Herrschaft in der deutschen evangelischen Kirche in den meisten Landeskirchen außer Bayern und in unzähligen Gemeinden übernommen. Sie besetzen die leitenden Stellen in den evangelischen Kirchen und versuchen, ihre Alleinherrschaft zu festigen. Die Folge dieser Machtergreifung der deutschen Christen in der evangelischen Kirche ist, dass Ludwig Müller, der Bevollmächtigte Adolf Hitlers, am 27. September 1933 Reichsbischof wird. Als sich diese Machtergreifung der deutschen Christen abzeichnet, wird von Martin Niemöller knapp eine Woche bevor Müller Reichsbischof wird, der Pfarrernotbund gegründet. In 4 Monaten gehören ihm über 7000 Pfarrer an und damit über ein Drittel der gesamten Pfarrerschaft. Man ist gegen die Einführung des Arierparagraphen in der deutschen evangelischen Kirche und damit beginnt sozusagen der Kirchenkampf. Aus dem Pfarrernotbund wächst der Kern der bekennenden Kirche. Und dann kommt das große Erwachen. Und dieses große Erwachen unter vielen Christen kommt am 13. November 1933. An diesem besagten Tag findet im Berliner Sportpalast eine Großveranstaltung der deutschen Christen statt, die als Sportpalastskandal in die Geschichte der Kirche eingehen soll. Grund für den Skandal ist die Rede eines ihrer führenden Vertreter, die in den evangelischen Kirchen und ihrer Presse einen Sturm der Entrüstung auslöst. Vor mehr als 20.000 Zuhörer fordert der Gauobmann der deutschen Christen für Groß-Berlin, Studienassessor Dr. Reinhold Krause, die Befreiung vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral, von diesen Viehhändler- und Zuhältergeschichten. Er fordert den Verzicht auf die ganze Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus und setzt sich für die Verkündigung eines heldischen Jesus ein. Wenn man die Rede liest, merkt man schnell, das hat mit einem evangelischen Bibelverständnis nichts mehr zu tun. Hier geht es um den Heilsbringer Hitler, die Vollendung der Reformation im Dritten Reich. Die Bekenntnisse und Organisation der Kirche haben keine Bedeutung mehr. Es geht um eine gewaltige, neue, alles umfassende deutsche Volkskirche. Kostprobe. Da diese Seele des deutschen Volkes restlos dem deutschen Staat gehört, kann der Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates auch vor der Kirche nicht Halt machen. Vor der Kirche, die er nicht zertrümmern, sondern aus seinem Geist erneuern und neu gestalten will. Und dieser Geist ist Gottes Geist, wenn Adolf Hitler der gottgesandte Befreier und Erretter ist. Im Anschluss an Krauses Rede wird von der Versammlung eine entsprechende Entschließung bei nur einer Gegenstimme angenommen. Vielen evangelischen Christen öffnet dieser Vorfall die Augen über die deutschen Christen. Der Sportpalastskandal verstärkt auf evangelischer Seite die Herausbildung einer Opposition. Zunehmend entsteht nun kirchlicher Widerstand gegen die Gleichschaltung, das Führerprinzip, den Arierparagraphen sowie der Kritik am Alten Testament, an der paulinischen Rechtfertigungslehre und der biblischen Jesusgestalt. Die skandalösen Äußerungen, die bei dieser Kundgebung fallen, erhitzen auch die frommen Gemüter im Siegerland und bewirken, dass sich viele ihrer Mitglieder wieder von der Glaubensbewegung lösen. Im Siegerland haben sich im November 1933 eine deutliche Mehrheit der Pfarrer von den deutschen Christen distanziert. Es werden Flugblätter gedruckt und verteilt gegen die Position der deutschen Christen. In der Zeitung wird gegen die Berliner Vorgänge geschrieben. Und doch kann man sich nicht immer auf eine gemeinsame Linie gegen die deutschen Christen einigen. Die Sportpalastrede wird der Reichsregierung zugeordnet. Und die deutschen Christen im Siegerland werden aufgefordert, sich doch von der Reichsführung, von der Reichsleitung zu trennen. Das sind die doch. Ihr seid doch nicht so. 25 Pfarrer und Hilfsprediger der Siegener Synode unterzeichnen eine Erklärung mit einer solchen Forderung. Presbyterien und Gemeindevertreter schließen sich an, die Kirchengemeinden Neunkirchen am 8.12.1933. Die deutschen Christen halten in der Siegerländer Nationalzeitung dagegen. Die Auseinandersetzungen nehmen Fahrt auf. So verweigert das Presbyterium der Kirchengemeinde Oberfischbach den deutschen Christen die Überlassung der Kirche für einen Vortrag mit dem Verweis auf die unbiblische Lehre der deutschen Christen. Und die skandalöse Äußerungen im Berliner Sportpalast bringen dann auch in den Gemeinschaftskreisen die entscheidende Wende. Die Opposition im Gnadauer Vorstand, darunter Walter Alfred Siebel, richtet einen Aufruf an die Verbände, die Verbindungen zu den deutschen Christen zu lösen. Es geht um Grundsätzliches, um Wesentliches und den Kern des christlichen Glaubens. Gemeinsame Abwehr kirchenzerstörender Irrlehre. Es geht, salopp ausgedrückt, ums Eingemachte. Vieles muss nun geklärt werden, damit man sich erklären kann. Wir hören Musik.
Thank you.
Vieles muss nun geklärt werden, damit man sich erklären kann. Um sich jedoch erklären zu können, muss zunächst aus der über das ganze damalige Deutsche Reich verstreuten und organisatorisch zersplitterten kirchlichen Opposition die Bekenntnisgemeinschaft der deutschen evangelischen Kirche gebildet werden. Hierzu tun sich die Bischöfe der bayerischen und württembergischen Landeskirche Meißer und Wurm zusammen. Dem schließen sich Vertreter freier Synoden im Rheinland, Westfalen und Brandenburg an, sowie viele bekennende Gemeinden und einzelne Christen in Deutschland. Ein erster großer öffentlicher Auftritt dieses neuen Zusammenschlusses erfolgt am 22. April 1934 in Ulm. Dort findet im Ulmer Münster, also in der größten gotischen Kirche Süddeutschlands, ein großer Bekenntnisgottesdienst statt. Die Bekenntnisgemeinschaft erhebt den Anspruch: Wir sind die rechtmäßige evangelische Kirche Deutschlands. Mit diesem Anspruch will man nicht die Kirche spalten oder eine Gegenkirche bilden. Nein, man will auf dem Boden des Bekenntnisses und des Rechtes und der Brüderlichkeit als eine bekennende Kirche in das äußere Gebäude der Reichskirche sozusagen hineinwachsen. So beschreibt es der Kirchenhistoriker Carsten Nicolaisen, auf dessen Aufzeichnungen ich mich jetzt im Wesentlichen stütze. Darum muss die bekennende Kirche eine eigene Organisation mit eigenen Leitungsorganen schaffen und diese durch eine große Bekenntnissynode bestätigen lassen. Das alles muss gründlich vorbereitet werden. Dazu wird einige Tage vor diesem großen Bekenntnisgottesdienst in Ulm ein Arbeitsausschuss gebildet, dem der westfälische Präses Karl Koch den Vorsitz führt. Und dieser Ausschuss beruft drei Männer, die das theologische Programm für die geplante Bekenntnissynode vorbereiten sollen. Das sind der Pfarrer Hans Asmussen aus Altona, heute Stadtteil von Hamburg. Er ist als erklärter Gegner von dem deutsch-christlichen Kirchenregiment suspendiert und in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden. Zu den drei Männern gehört der Bonner Theologieprofessor Karl Barth und der Münchner Oberkirchenrat Thomas Breit. Am 7. Mai wird der Termin für die Bekenntnissynode Ende des Monats festgelegt. Man hat also noch 3 Wochen Zeit, die Synode vorzubereiten. Der Dreierausschuss, Asmussen, Breit, wird ergänzt durch den Erlanger Kirchenhistoriker Hermann Sasse. Die Namen werden uns gleich noch ein wenig begleiten. Zudem wird ein Verfassungsausschuss gebildet, der soll sich mit der Gründung der bekennenden Kirche, mit der Gründung verbundenen verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen. Alles muss schnell gehen, Einladungen sind noch keine geschrieben und versandt. Schon in dieser frühen Planungsphase ist innerhalb des vorläufigen Leitungsgremiums der bekennenden Kirche umstritten, ob eine theologische Erklärung, die auf der Synode gemeinsam von Lutheranern, Reformierten und Unierten verabschiedet werden soll, eher als ein Bekenntnis oder lediglich als ein Aufruf zu verstehen sei. Schon hier wird deutlich, dass die drei evangelischen Konfessionen theologisch nicht wirklich miteinander können und in ihrer jeweiligen Entstehungstradition verhaftet sind. Der kleine theologische Ausschuss Asmussen Bad Breit trifft sich am 15. und 16. Mai im Hotel Basler Hof in Frankfurt. Allerdings ohne den als Vierter hinzugekommenen Sasse, der plötzlich erkrankte. Über dieses Treffen hat Karl Spath später gespöttelt, die lutherische Kirche hat geschlafen und die reformierte Kirche hat gewacht. Naja, es war so, dass während Asmussen und Breit, beides Lutheraner, einen Mittagsschlaf hielten, es sei ihnen sehr vergönnt. Ich weiß, wovon ich rede. Und ob Barth nicht schlafen konnte oder wollte, ich weiß es nicht. Er hat sich hingesetzt und hat den Text der Barmer Theologischen Erklärung über Mittag sozusagen zu Papier gebracht. Das klingt jetzt nach einer gewaltigen theologischen Leistung. Ich vermute, es war so eine gewaltige theologische Leistung deshalb nicht, weil er Ähnliches im Januar desselben Jahres schon mal für die Bonner produziert hatte. Und das ist im Reformierten Bund behandelt und damals einstimmig beschlossen worden. Und jetzt wandelt er den Text ein bisschen so um, dass die Lutheraner auch nicken können. Nun ja, der Entwurf wird nach dem Mittagsschlaf sozusagen ergänzt und gemeinsam redigiert. Und das in ruhiger und müheloser Atmosphäre, wie es Barth wahrnimmt. Wenn er sich da nicht mal täuscht. Asmussen nimmt das Papier und schickt diesen Frankfurter Entwurf an Bräses Koch und teilt diesem mit, dass er bereit sei, im Auftrag von Barth und Breit die theologische Erklärung vor der Synode zu erläutern. Am 22. Mai trifft sich in Leipzig der größere Arbeitsausschuss, der die drei damals bestimmt hat. Auch da stellt Asmussen den Entwurf der theologischen Erklärung vor und erläutert ihn. Und hier zeigt sie schon, dass die Einmütigkeit, die sie im Dreiergremium in Frankfurt erlebten, kaum durchzuhalten ist. Man hat große Bedenken, die auf die schwerwiegenden Probleme und Konsequenzen zielen, die aus einer gemeinsam verabschiedeten Synodalerklärung erwachsen können. Zudem sind die konfessionellen Unterschiede durch eine gemeinsame Erklärung ja nicht einfach aufzuheben. So geht in dem Arbeitsausschuss und den Frankfurter Entwurf und dort, Sie erinnern sich, Barth, Asmussen und Breit, Sasse war krank und konnten nicht teilnehmen, also im Vorwort zu dem Frankfurter Entwurf wird das Wort schon gemeinsam durchgestrichen. Gemeinsam konnte man sich nicht zu der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche bekennen. Von einer Einheit im Bekennen konnte da schon eigentlich nicht mehr gesprochen werden, sondern lediglich von einer Einmütigkeit. So hätte der Arbeitsausschuss in den etwas abgeänderten Frankfurter Text hätte den verabschieden können, wenn nicht mitten in diese Sitzung ein Protestbrief Hermann Sasses geplatzt wäre. Sasse hatte zwischenzeitlich den Frankfurter Text der Dreien auch erhalten und ist über die Tendenzen lutherische und reformierte Theologie zusammenzuführen schlichtweg entsetzt. Nach seiner Auffassung darf die Bekenntnissynode in keiner Form als Repräsentation einer lehrenden Kirche auftreten. Es sei denn, dass sie von vornherein in eine lutherische und in eine reformierte Synode auseinandergingen. Also die Lutheraner für sich dürfen. Die Reformierten für sich dürfen auch. Aber doch niemals gemeinsam. Die Vorbereitung zeigt, wie schwer das Miteinander ist, weil tiefe Spannungen der Konfessionen in der bekennenden Kirche ein Miteinander erschweren bis unmöglich machen. Es bestehen tiefe Gräben der unterschiedlichen Bekenntnisse seit der Reformation. Ein gemeinsames Bekennen ist nicht denkbar. Wir wollen versuchen, Sasse zu verstehen. Sasse befürchtet, dass diese Erklärung die einzelnen konfessionellen Landeskirchen in den Unionismus treiben könnte. Tatsächlich ist bei einer ganzen Reihe von Vertretern auch der lutherischen Kirchen eine Tendenz spürbar, den Kirchenkampf über das traditionelle Bekenntnis zu stellen. Für Sasse ist es wichtig, dass zur Einheit der Kirche, besonders zur Bekenntniseinheit, auch die Einheit darüber bestehen muss, was das Evangelium und die Sakramente sind. Besonders die voneinander abweichende Interpretation des Abendmahls bedeutet für Sasse einen so großen Unterschied zwischen den Konfessionen, dass er keine andere Möglichkeit sieht, als ein gemeinsames Bekennen abzulehnen. Also, wir können nicht gemeinsam bekennen, weil wir uns in noch bedeutsameren Grundfragen nicht einig sind. Erst fast 40 Jahre später, am 16. März 1973, verabschieden reformatorische Kirchen in Europa mit der Leuenberger Konkordie eine Erklärung, die die langen theologischen Streitigkeiten überwindet und die volle Kirchengemeinschaft inklusive Abendmahl ermöglicht. Also erst seit 51 Jahren können die evangelischen miteinander. Der Ausschuss jedenfalls weiß um die theologische Brisanz und nimmt Sasses Protest ernst. Aber man will trotz des Einwandes von Sasse eine gemeinsame Synodenerklärung. Und die Zeit drängt. Der gute Hans Asmussen zeigt unermüdlichen Einsatz. Er setzt sich 2 Tage später in den Zug. In 5 Tagen soll die Bekenntnissynode in Barm beginnen. Sind die Einladungen eigentlich schon raus? Und besucht am 24. Mai Sasse in Erlangen. Für dieses Gespräch hat er schon einen überarbeiteten Wurf in der Tasche. Hier heißt es nun nicht mehr theologische Erklärung, sondern zur kirchlichen Lage erklärt die deutsche Bekenntnissynode. Sasse und Asmussen setzen sich hin und überarbeiten den Entwurf und es entsteht der Erlanger Entwurf. Er macht deutlich, dass es nicht um die Schaffung einer Union geht. Mit diesem veränderten Erlanger Entwurf fährt Asmussen zum bayerischen Bischof Meiser und dem Bruderratsvorsitzenden Präses Koch. Die kann er für die Formulierungen gewinnen. Und am 26. Mai macht er sich schließlich noch auf den Weg nach Bonn zu Karl Barth. In 3 Tagen beginnt die Bekenntnissynode in Barm. Barth kann zwar die grundsätzlichen Einwände Sasses nicht einfach in den Wind schlagen, lehnt aber den neuen Erlanger Entwurf ab. Doch er ist bereit, in den ursprünglichen Frankfurter Text einige der Leipziger, also Großer Ausschuss, 22. Mai, Verbesserungen zu berücksichtigen. Und nun entsteht, zu guter Dinge sind, alle guten Dinge sind 3, ein Bonner Entwurf. der soll der Synode vorgelegt werden. Auf der Rückreise von Bonn schreibt Asmussen im Nachtzug einen Brief an Bräses Koch, also was Asmussen da geleistet hat, ist unglaublich. Einen Brief an Bräses Koch, dem empfiehlt er, wie die Einbringung auf der Synode erfolgen soll. Dem Bruderrat der Synode und der Synode soll es überlassen bleiben, damit nach eigenen Vorstellungen umzugehen. So muss nicht zwingend die ganze Synode, sondern können auch die konfessionellen Gruppen getrennt beraten und abstimmen. Sasses Einwänden wird Rechnung getragen. Und dann kommt doch alles ganz anders. Während Asmussen mit den jeweiligen Erklärungsentwürfen durch das Reich eilt, werden die Synodeneinladungen verfasst und versandt, die Einladungsschreiben von dem westfälischen Bräses Koch unterschrieben, gehen am 22. Mai und später heraus. Man könnte vorsichtig formulieren, sehr kurzfristig. Mitgeteilt wird in den Einladungen, dass die Hälfte der Vertreter Pfarrer sein sollen. Außerdem wird die Bitte geäußert, nur solche Männer zu entsenden, die das volle Vertrauen der bekennenden Gemeinden auch außerhalb ihres Kirchengebietes besitzen. Als Abgeordnete kommen zudem nur Männer in Betracht, die es ablehnen, sich in einem heretischen, also der Irrlehre verhaftenden und gewalttätigen Kirchenregiment zu unterstellen oder mit einem solchen zusammenzuarbeiten. Das maschinengeschriebene Einladungsschreiben endet mit dem Satz: Es wird gebeten, dieses Schreiben als vertraulich und persönlich zu behandeln. Karl Barth hat zwar erheblichen Anteil an der Formulierung der theologischen Erklärung, auf der Synode selbst hat er nur zugehört, er ist so sehr Randfigur, dass man ihn fast vergaß einzuladen. Er ist im Einladungsverteiler nicht aufgeführt, warum und wie auch immer, und wird am 27. Mai, also zwei Tage vorher, noch telegrafisch eingeladen. Laut der Teilnehmerliste, die dem Protokoll beigefügt ist, kommen 138 Delegierte aus 25 Landes- und Provinzkirchen in Barmen zusammen. Was sind das für Menschen, die in der Gemagerkirche nach Barmen entsandt werden? Also wenn man so will, zur Gründungssynode der bekennenden Kirche. Wie hat Bräses Koch an die Gemeinden formuliert, Männer zu entsenden, die das volle Vertrauen der bekennenden Gemeinden auch außerhalb ihres Kirchengebietes besitzen? Ich habe mir die Teilnehmerliste mal angesehen. Sind mir Namen davon bekannt? 138 Synodale sind als Anlage des Protokolls aufgeführt, 83 Pfarrer, 55 Laien. Darunter natürlich Landesbischöfe, Pfarrer, Pastoren, Superintendenten, aber auch Rechtsanwälte, Kaufmänner, Ingenieure, Professoren, Physiker, Landwirte, ein Arbeiter ist aufgeführt, Buchhändler, Kapitänleutnant AD, Steueramtmann, Fabrikanten, Schreinermeister, Steiger, Sozialgehilfe, Studienrat und manche Berufe mehr sind vertreten. Darunter ist eine Frau, nämlich Stefanie Mackensen von Astfeld aus Pommern. Auch sie muss wohl eine vertrauensvolle Person gewesen sein. Dazu gleich etwas mehr. Der Geist und der Inhalt, ja auch das Ergebnis einer solchen Synode, hängt mit ab von den Menschen, die entsandt werden und sich zusammenfinden. Jeder kommt mit seinen Erfahrungen, seinen Erlebnissen, seiner eigenen Art, seiner Hoffnung, seinen Glaubensvorstellungen. Einige haben wir ja schon ein wenig kennengelernt. Vorsitzenden Bräses Koch, 1902 war er kurze Zeit Hilfsprediger in Feudingen. Den unermüdlichen Hans Asmussen, den bekenntnisbesorgten Hermann Sasse, natürlich den formulierenden Karl Barth, Thomas Breit, Oberkirchenrat, Da ist auch Friedrich von Bodelschwingh, der sollte ja Reichsbischof werden. Und trat dann wegen des Widerstandes aus Staat und Partei zurück. Und überließ das Feld dann Ludwig Müller. Auf vier weitere wollen wir einen kurzen Blick werfen. Gustav Heinemann sitzt in der Barmer Kirche. Der deutsche Politiker und spätere Bundespräsident ist einer der Synodalen der Barmer Bekenntnissynode. Er reist aus Essen an mit seiner Frau Hilda. Die hat aber keinen Ausweis. Und ohne Ausweis kann man an der Synode nicht teilnehmen. Daher erhält Frau Heinemann einen Sonderausweis, der ihr ermöglicht, an den Sitzungen teilzunehmen, ohne Stimmrecht, klar. Heinemann trägt den Text der Barmer Erklärung nicht nur jahrelang in seiner Brieftasche mit sich herum, sondern es wird berichtet, er habe sich in all seinem Denken und Handeln davon leiten lassen. Unter den Pfarrern sitzt auch Paul Humburg in seiner Gemarker Kirche. Seit 1929 ist er Pfarrer der Gemarker Gemeinde und war zuvor Bundeswart des Westdeutschen Jungmännerbundes, heute CVJM Westbund. Das Dritte Reich begrüßt er anfangs als Chance eines neuen Aufbruchs. Am 2. Mai 1933 wird ein von ihm komponiertes Adolf-Hitler-Lied veröffentlicht. Ende 1933 findet bei ihm durch die Eingriffe des Staates in die Belange der evangelischen Kirche ein Umdenken statt. Er zeigt sich zunehmend enttäuscht und desillusioniert und geht auf Abstand zum Nationalsozialismus. Ich erwähne ihn deshalb, weil als der Rat der bekennenden Kirche im Rheinland für seine amtlichen Schreiben ein Siegel haben muss, schlägt Pastor Paul Humburg ein Wort vor, das er einmal auf einem Grabstein in den Niederlanden gelesen hat. Teneo quia teneor. Ich halte, weil ich gehalten werde. Dieses Wort gilt für die bekennende Kirche in den schweren Zeiten des Kirchenkrampfes und des Nationalsozialismus. Nicht alle halten sich an Kochs Vorgabe, vertrauensvolle Männer zu entsenden. Und an den Teilnehmenden ist auch eine vertrauensvolle Frau, nämlich Stefanie Mackensen von Astfeld, entsandt vom Pommerschen Bruderrat. Sie ist eine engagierte Protestantin, aktives Mitglied der bekennenden Kirche in Pommern. Sie unterstützt beispielsweise Bonhoeffer bei dem Predigtseminar. Sie ist die einzige weibliche Delegierte in Barmen und sie ist überzeugtes NSDAP-Mitglied. Wer ist der Herr ihres Lebens, der Jude Christus oder der Führer Adolf Hitler? Fragt der Vorsitzende des Gau-Parteigerichts. Jesus allein ist der Herr meines Lebens, antwortet Parteigenossin Nummer 1, 333, 527. Eingetreten in die NSDAP am 1.10.1932. Wenn sie nun in Konflikt geraten zwischen den Geboten dieses Jesus Christus und den Geboten des Führers, wem würden sie gehorchen? Wenn ich in Konflikt geraten sollte, werde ich selbstverständlich den Geboten meines Herrn Jesus Christus gehorchen. Nach längerer Beratung teilt das Gau-Parteigericht der Angeklagten mit, der Gauleiter fordert sie auf, freiwillig aus der Partei auszutreten. Darauf erwidert die Beklagte Stefanie Mackensen von Astfeld, bestellen Sie dem Gauleiter, ich hätte dasselbe Recht, in der Partei zu sein wie er. Eine wohl ausgesprochen couragierte Person, die dem Parteigericht der NSDAP im Jahre 1938, also 4 Jahre nach der Barmer Synode, die erste These der Barmer Theologischen Erklärung entgegenhält und gleichzeitig darauf besteht, Mitglied der Partei zu sein. Wie es wagt, in solchem Ton dem wohl mächtigsten Mann der Provinz Pommern ins Angesicht zu widerstehen. Und dann entdecke ich in der Anwesenheitsliste einen Teilnehmer aus dem Siegerland. Nein, es ist kein Pfarrer. Sie ahnen es, es ist der schon einige Male von mir erwähnte Walter Alfred Siebel, der Lederfabrikant aus Freudenberg und Kirchmeister der dortigen Kirchengemeinde. 67 Jahre alt ist er, als er als Synodenteilnehmer in einer der Kirchenbänke in Barmen-Gemarke sitzt. Er ist überaus engagiert in der evangelischen Kirche, im Gemeinschaftsverband und im Gnadauer Verband. Mit ihm wird zum ersten Mal ein Nicht-Theologe Kreispräses im Zifferit im Siegerland. Damals hießen sie noch Jünglingsvereine. Und er ist in seinen 30er Jahren viele Jahre Kreistagsabgeordneter für die Deutsch-Nationale Volkspartei gewesen. Siebel benutzt die Gelegenheiten und besucht viele christliche Konferenzen und Tagungen im In- und Ausland. Seine Selbstständigkeit und seine finanzielle Lage machen es ihm möglich. Er hält seine Berufung in hohe und höchste Kirchenämter. Er ist Mitglied der Provinzialsynode. Und im Jahr 1921, ich berichtete es eben, als die vom Parlament beschlossene Trennung von Staat und Kirche umgesetzt werden muss, gehört er der verfassungsgebenden Kirchenversammlung und ihres Verfassungsausschusses an. Vertritt die Interessen der sogenannten Gemeinschaftsgruppe sachlich und oft mit temperamentvollem Nachdruck, zum Beispiel die Frage des allgemeinen Priestertums der Gläubigen oder gegen die Bischofssucht. Kämpft er scharf und überzeugend. Wenn Bodelschwingh Reichsbischof geworden wäre, er hätte sich vermutlich etwas zurückgehalten. Walter Alfred Siebel ist außerordentlich gut vernetzt. So würde man heute sagen, dieser Kenner der Kirchen- und Erweckungsgeschichte, dem sind fast alle bedeutenden Männer in Kirchen, in Freikirchen, in Gemeinschaften und Jugendverbänden seiner Zeit persönlich bekannt, er hat etwas zu sagen. Und fast 4 Jahre vor der Barmer Synode wird ihm anlässlich des Nassau-Oranischen Reformationsjubiläums von der Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster die Ehrendoktorwürde verliehen. Wegen seiner verdienstvollen Mitarbeit auf den verschiedenen Gebieten christlichen Werkes, so wird es formuliert, im Besonderen wegen seiner erfolgreichen Bemühungen um das rechte Verhältnis zwischen Gemeinschaftsbewegung und Kirche. In der evangelischen Gemarker Kirche in Wuppertal-Barmen versammeln sich also vor 90 Jahren evangelische Kirchenleute aus dem ganzen Deutschen Reich. Die gastgebende Barmer reformierte Gemeinde sorgte für alles, was für das Gelingen der Synode auch wichtig ist, nämlich Unterkunft, Verpflegung, Büro, Informationen und vieles mehr. Geheim ist die Synode nicht. In der Stadt finden Gottesdienste statt und auch die Teilnehmenden müssen ja in der Stadt untergebracht werden. Befürchtungen, die Synode könnte von der geheimen Staatspolizei verboten werden, erfüllte sich glücklicherweise nicht. Der Begriff Synode kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet Versammlung oder Treffen, wörtlich übersetzt gemeinsamer Weg. Am Abend des 29. Mai wird die Bekenntnissynode mit einem Gottesdienst eröffnet. Den ganzen Tag zuvor aber wurde in immer wechselnden Kreisen verhandelt. Und dabei ging es im Wesentlichen um ein Thema, nämlich die Stellung der Lutheraner in der Bekenntnisgemeinschaft. Und die Lutheraner untereinander sind sich in Bamen auch nicht immer einig. Bischof Meiser aus Bayern hat Bedenken, dass alles theologisch noch nicht ausreichend geklärt sei. Man solle sich doch lieber auf die Bekenntnisverstöße der Reichskirchenregierung beschränken. Das gegen die anderen erscheint offensichtlich einfacher als das gemeinsame Miteinander. Ganz anders Pfarrer Friedrich Wilhelm Gräber aus Essen, drastisch, der ist mit Heinemann angereist. Gott hat uns zusammengeprügelt und vielleicht brauchen wir noch mehr Prügel. Die deutschen Christen würden lachen, wenn die bekennende Kirche nicht einmal zu einer gemeinsamen, bekenntnismäßigen Aussage käme. Die Auseinandersetzungen, die ziehen sich bis in die Nacht hinein. Sie werden teilweise so leidenschaftlich, dass die Gefahr eines tiefen Bruches entsteht und das, bevor die Synode überhaupt zusammentritt. Und doch, die Synode kann programmgemäß beginnen. Die meisten Synodalen bekommen den Entwurfvorschlag des Theologischen Ausschusses für die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche zum ersten Mal zugesicht, unmittelbar bevor Asmussen mit seinem Vortrag beginnt. Die Synode hat sich auf den Inhalt nicht vorbereiten können. Leidenschaftlich und umsichtig erläutert Asmussen den Erklärungsentwurf. Und der Vortrag Asmussen, das muss man deutlich sagen, hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Synode so verläuft und endet, wie sie denn verläuft und endet. Der Vortrag von Asmussen wird mit großer Begeisterung aufgenommen und die Beratungen beginnen. Getrennt nach Konfessionen. Die Lutheraner hat uns schon nicht schwer. Sie sind nur zur Zustimmung bereit, wenn weitere lutherische Anliegen berücksichtigt werden. Es wird ein unterkonfessioneller Ausschuss gebildet aus 8 Männern. Der tagt am 30. Mai von 17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. Es wird hart, aber brüderlich verhandelt. Am nächsten Vormittag wird die zweite Lesung von Asmussen erläutert. Und die wird nach kurzer Aussprache dann um 11.30 Uhr von der gesamten Synode als theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der deutschen evangelischen Kirche einstimmig angenommen, im Zusammenhang mit dem Vortrag von Hans Asmussen. Das war nicht zu erwarten gewesen. Die Delegierten erheben sich von Stahn und stimmen aus dem Bachchoral und danket alle Gott den Vers, Lob, Ehr und Preis sein Gott an. Alle stimmten zu. Das hatte vor wenigen Stunden noch keiner für möglich gehalten. Die einzige Gegenstimme wäre von Sasse gewesen. Er darf sich aber im Plenum nicht mehr äußern und reist deswegen vorzeitig ab. So entsteht zum ersten Mal ein gemeinsames Glaubenszeugnis evangelischer Christen in Deutschland nach den Spaltungen der Reformationszeit. Ein bekennendes Wort, von dem sie überzeugt sind, dass Gott es ihnen in den Mund gelegt hat. Und die Bekenntnissynode, die endet mit einem rheinisch-westfälischen Gemeindetag unter dem Wort, zu dem tausende evangelische bekennende Christen herbeiströmen. Vorgesehen sind 3 Veranstaltungsorte, aber der Zustrom ist so groß, dass noch weitere 3 Orte mitbenutzt werden müssen, um die umrum 20.000 Menschen unterzubringen. Nach der gemeinsamen Erklärung muss die bekennende Kirche konkrete Folgerungen ziehen. Nach den Worten müssen jetzt Taten folgen. Das geschieht auf der 2. Bekenntnissynode im Oktober in Dahlem. Es entsteht ein kirchliches Notrecht und es werden neue Leitungsorgane für die deutsche evangelische Kirche geschaffen. Die dürfen ja nicht den deutschen Christen überlassen werden. Man hat ja in Ulm festgestellt, wir sind die rechtmäßige evangelische Kirche und so muss um diese Rechtmäßigkeit gekämpft werden. Es wird ein Kampf um die Kirchenleitung. Ein Kampf um die Ausbildung des theologischen Nachwuchses. Gekämpft wird um die Gebäude, um die Kollekten. Es geht um den Treueid auf Hitler. Dann kommt noch die Gleichschaltung der Jugendarbeit hinzu, gegen die man angeht, und manches mehr. Das Zusammenstehen der bekennenden Kirche ist jedoch nicht von Dauer. Die Spaltung der bekennenden Kirche erfolgt im Frühjahr 1936. Sie zerbricht in einen gemäßigteren und einen radikaleren Teil. An der Frage der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden in begrenztem Umfang. Mit Beginn des Krieges 1939 werden viele Pfarrer zur Wehrmacht eingezogen oder später auch auf Anordnung des Reichsarbeitsministeriums in kriegswichtige Bereiche dienstverpflichtet. Der Widerstand wird geschwächt. Und doch, ich komme damit zum Schluss, und doch, die Barmer theologische Erklärung wird ein Wort über den Tag hinaus. Die einmütige und einstimmige Zustimmung zu der theologischen Erklärung auf der Bekenntnissynode in Barmen 1934 gehört, zählt für die evangelische Kirche in Deutschland zu den bedeutendsten kirchlichen Ereignissen nach der Reformationszeit. Und das Lehrzeugnis erhält Bedeutung weit über sein Entstehungsland hinaus, vor allem in Südafrika, aber auch in den USA, den Niederlanden, in Kuba, Japan, Korea und in Indonesien. Es ist ein Wunder vor unseren Augen, ein Wunder vor unseren Augen, so empfinden damals die Synodalen und viele von denen, die die Barmer Synode in ihren Gebeten und Hoffnungen begleitet haben. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich danke für die Geduld und die lange Aufmerksamkeit.